drunk. Driving?
Buchfrequenz 1865, der Podcast der Buchhandlung Eising.
Hallo und herzlich willkommen. Folge 16 von Buchfrequenz 1865 steht an. An den Mikrofonen schon wieder Wolfgang Specker.
Und Björn Seelenbinder, hallo.
Hallo. Ich fange direkt mal mit dem Thema von heute an, denke ich.
Ja,
also in dieser Zeit, in der wir jetzt gerade sind, geht das Schuljahr zu Ende und in den Schulklassen stehen die letzten Prüfungen an. Im Abitur zum Beispiel, aber auch in anderen Schulformen. Und das stellen wir in der Buchhandlung natürlich auch fest, denn es werden viele Bücher besprochen in den Prüfungen oder geprüft und dementsprechend bestellt. Und es gibt auch Erläuterungen, Hilfsmittel und Lektürehilfen. All das schlägt sich ja auch momentan bei uns in der Buchhandlung nieder. Und Das hat uns zum heutigen Thema gebracht.
Genau, weil man da ja doch oftmals von den Schülerinnen und Schülern oder auch von den Eltern zu hören bekommt, wie die jungen Leute drunter leiden schon fast manchmal, wenn es so um Schullektüre geht.
Genau, das berühmte gelbe Reklamheft existiert ja natürlich immer noch und ist wahrscheinlich immer noch genauso verflucht und unbeliebt wie schon seit Generationen. Und es gibt aber auch noch die anderen Reihen, die Königserläuterungen und einfach Deutsch und so weiter, Lektürehilfen. All das hat uns zum Thema geführt, dass wir heute einfach mal über Klassiker sprechen wollen.
Genau, dass das nicht nur nicht nur ein Grund ist zu leiden, sondern im Gegenteil, dass man da auch Spaß dran haben kann. Also man fragt sich ja, wo kommt dieser schlechte Ruf eigentlich her, den die ja doch manchmal haben. Gut, so Königserläuterung oder so, da liegt es ja nah. Mhm. Aber die Texte, die Bücher als solche, die sind ja jetzt nicht nur schlecht. Die sind ja nicht umsonst Klassiker geworden.
Genau.
Insofern haben wir uns eben gefragt, muss das so sein, dass das, dass dieser schlechte Ruf so ist? Woran liegt es? Liegt es am Stoff?
Genau.
Oder hat es vielleicht andere Gründe?
Richtig, darüber wollen wir heute reden und wollen vielleicht auch eine Lanze brechen, um das eine oder andere Buch aus dieser Reihe oder aus diesem Bereich doch mal zu lesen. Vielleicht auch die eine oder andere Anregung zu geben. Und bevor jetzt alle entsetzt abschalten, fangen wir erstmal an, denn an dieser Stelle kommt ja erstmal das hier.
Die besten Bücher aller Zeiten.
Genau, mein bestes Buch aller Zeiten passt zum Thema. Ich habe heute mitgebracht von Marcel Reich-Ranicki Mein Leben, seine Autobiografie. Marcel Reich-Ranicki ist doch, denke ich, den meisten ein Begriff, immerhin hat er lange Zeit im Fernsehen als sogenannter Literaturpapst das literarische Quartett moderiert, war aber auch lange davor eine Instanz in Deutschland, wenn es um Kritiken ging. Und ein sehr bewegtes, interessantes Leben, das er hatte, hat er dann 1999 in dieser Autobiografie beschrieben. Und das ist ein sehr starker Leseeindruck, der damals bei mir hinterblieben ist, als ich das gelesen habe. Und darum wollte ich es heute einmal vorstellen. Marcel Reich-Ranicki fängt das Buch an mit einer schönen Stelle, die ich einfach mal vorlesen will. Das sind jetzt wirklich nur drei Sätze, aber da ist er 1958 auf einer Tagung der Gruppe 47. Das war eben ein Versuch nach dem Krieg und dem Vakuum im Kultursektor und in der Literatur eben die deutsche Literatur wieder neu zu beleben. Und da hat er dann auf einem Treffen dieser Gruppe 47 in der Mittagspause einen der jüngeren Autoren getroffen. Und er schreibt: Noch wusste ich nicht, dass schon am nächsten Tag mit dem ihm verliehenen Preis der Gruppe 47 der steile Aufstieg dieses jungen Mannes zum Weltruhm beginnen sollte. Dieser kräftige junge Mann, selbstsicher und etwas aufmüpfig, verwickelte mich nun in ein Gespräch. Nach einem kurzen Wortwechsel bedrängte er mich plötzlich mit einer einfachen Frage. Noch niemand hatte mir, seit ich wieder in Deutschland war, diese Frage so direkt und so ungeniert gestellt. Er, Günter Grass aus Danzig, wollte nämlich von mir wissen: Was sind Sie denn nun eigentlich? Ein Pole, ein Deutscher oder wie? Die Worte oder wie deuteten wohl noch auf eine dritte Möglichkeit hin. Ich antwortete rasch: Ich bin ein halber Pole, ein halber Deutscher und ein ganzer Jude. Grass schien überrascht, doch war er offensichtlich zufrieden, ja beinahe entzückt. Kein Wort mehr, Sie könnten dieses schöne Bonmot nur verderben. Auch ich fand meine spontane Äußerung ganz hübsch, aber eben nur hübsch, denn diese arithmetische Formel war so effektvoll wie unaufrichtig. Hier stimmte kein einziges Wort. Nie war ich ein halber Pole, nie ein halber Deutscher und ich hatte keinen Zweifel, dass ich es nie werden würde. Ich war auch nie in meinem Leben ein ganzer Jude. Ich bin es auch heute nicht. Gleich auch mal ein Beispiel für die Art, wie das Buch geschrieben ist. Ich finde, man hat ihn schon im Ohr, seine charakteristische Sprache. Und naja, also das Leben als Jude, Leben und Überleben im Zweiten Weltkrieg, im Warschauer Ghetto, dann die Rückkehr nach Deutschland, dann die ersten Anfänge als Kritiker bei der Zeit, später Literaturchef bei der Frankfurter Allgemeinen. Und dann war er eben eine Instanz auf dem deutschen Literaturmarkt. Und das alles erzählt er in diesem Buch so anschaulich und interessant und kurzweilig, dass man das wie im Fluge wegliest. Das ist alles andere als trockener Stoff und fand ich damals richtig toll.
Ja, das glaube ich. Also Reich Ranicki ist ja, also ich ja, habe ihm nie so, also ich fand seine Art und Weise immer, diese Polemik, so Literatur zu zerreißen und so, fand ich nie so wirklich, hat mich nie wirklich angesprochen. Aber man muss ihm ja lassen, dass er, also erstmal natürlich ein sehr bewegtes Leben hatte, aber dass er auch, was Literatur angeht, einfach ein unglaubliches Fachwissen hatte.
Absolut, ja.
Dass der, ja, dass er eben reden konnte.
Ja.
Und vor allem sieht man ja auch, also korrigier mich, aber seit Marcel Reich-Ranicki hat niemand mehr die Bedeutung in der Literaturkritik gehabt.
Würde ich auch sagen.
Also ja. Zumindest was so, also ich werde es jetzt nicht qualitativ bewerten, aber was so die Öffentlichkeitspräsenz angeht,
genau, unerreicht. Genau, gab also sicher ein paar Versuche. Aber wir kommen tatsächlich, das ist, ja, ich gebe zu, ein bisschen gibt es die Zusammenhänge schon zu dem heutigen Thema. Ne? Aber tatsächlich könnte man da später nochmal ausführlich drüber reden, ob es denn heute überhaupt noch sein muss, dass es jemanden gibt, der so die Kritik bestimmt wie damals. Ne? Damals hat er es auf jeden Fall getan.
Das habe ich tatsächlich auch noch für später auf dem Zettel.
Ne, also, ja, er war ja Profi, dass er wusste, dass er im Fernsehen halt wirklich auch nur das kurz und knapp und polarisieren muss. Also die ausführliche Kritik hat er sich ja dann auch jahrelang vorher schon in der, im Feuilleton-Teil für sich in Anspruch genommen. Und er trifft auch so viele Schriftsteller und berichtet über die Treffen. Und er hat einfach so viel erlebt in dieser ganzen Zeit, dass ich das wirklich bis zum Schluss auch. Es ist auch nicht so, dass später dann irgendwann, ich sag jetzt mal, in den letzten 20 Jahren oder so, dann langweilig wird. Also er hat so viele tolle Sachen erlebt. Ich kann das wirklich jedem nur empfehlen. Das ist auch gleichzeitig ein Stück bundesdeutscher Geschichte und eben halt toll geschrieben. Also nicht trocken, nicht langweilig, mitreißend, informativ, tolles Buch.
Mhm.
Ja. Das kommt eindeutig in die Rubrik eins der besten Bücher aller Zeiten für mich.
Ja, ich habe auch eins, das zum Thema passt, völlig überraschenderweise. Das nämlich meiner Meinung nach, und da bin ich nicht alleine mit, ein absoluter Klassiker ist, das Parfüm von Patrick Süskind.
Ah, okay.
Mit dem ich auch das erste Mal in der Schule in Berührung gekommen bin. Und da hat mich die Faszination noch nicht so ganz gepackt, muss ich gestehen. Das hat sicher in meinem Fall dann mit diesem Zwang zu tun und mit meiner grundsätzlichen damaligen Einstellung zum Thema Schule. Also der Vorwurf geht hauptsächlich an mich, denn das Buch ist einfach super. Das habe ich dann später auch nochmal ein paar Jahre später freiwillig gelesen und ist wirklich absolut fesselnd. Ich finde, man kann es gar nicht so in eine Schublade stecken. Es ist spannend, es ist irgendwie Krimi, es ist irgendwie Entwicklungsroman.
Historischer Roman.
Historischer Roman, definitiv, genau. Also, ja, und es liest sich einfach unglaublich gut. Kann man, ja, so weglesen.
Ein gigantischer Erfolg auch. Also,
absolut.
Also zig Millionen, ich weiß nicht, was ich dafür zahlen. Jetzt habe ich jetzt nicht direkt vor Augen natürlich, aber das war ein unglaubliches Phänomen in den 80er Jahren. Ne? Mitte 1985.
85 ist es erschienen. Kopf,
genau, ja. Und tatsächlich geht es mir ähnlich. Ich finde das auch großartig. Und uns ist es damals, erinnere mich noch sehr gut, dass es in einer dieser letzten Stunden vor den Weihnachtsferien im Deutschunterricht eher so am Rande zur Sprache kam. Da redeten wir eigentlich über Aufsätze und Bandwurmsätze und dass man doch bitte, wir wären doch schließlich keine Thomas Manns und wir sollten es doch bitte nicht versuchen, sondern uns kurz und knapp halten. Und wenn man denn schon stilistisch was versuchen wollte im Aufsatz, dann doch bitte nach gutem Vorbild. Und dann kam der Lehrer nämlich damit an und hatte dieses neue Buch, was jetzt gerade in den Buchhandlungen lag, uns wärmstens empfohlen. Lest mal das, wenn ihr gut schreiben wollt. Da geht es um Stil. Und das hat mich tatsächlich, da war man ja noch gehorsam. Echt? Und dann bin ich kurz vor Weihnachten noch losgestiefelt und habe mir dieses Buch besorgt. Und ich weiß noch, dass ich das wirklich die Weihnachtstage über, da war ich, ich habe gerade ein Déjà-vu mit der Herr-der-Ringe-Geschichte von ein paar Folgen. Stimmt, aber ja. das verbinde ich mit Weihnachten. Da war ich auch hin und weg. Das habe ich in einem Rutsch auch wirklich gelesen. Und das hat ja auch so einen Sog und ist echt großartig. Ja.
Ja, absolut. Ja, das Witzige ist, ich habe das, es ist mir dann ein drittes Mal begegnet sozusagen, dann wieder als Zwang zwar, aber es war auf der Liste der Bücher, die ich lesen musste für meine Prüfung, mhm. für meine Abschlussprüfung zum Buchhändler. Und das war ein sehr glücklicher Zufall, weil, also erstens kann ich das natürlich schon, ich habe es dann nochmal gelesen, hat mir auch Spaß gemacht. Und der größte Zufall war, dass es dann auch in der Prüfung vorkam. Ich hatte, da habe ich glaube ich auch schon mal, ja, habe ich im Podcast schon mal drüber gesprochen, dass ich da auf der Berufsschule einen Lehrer hatte, der...
Ich erinnere mich.
Ja, denke ich mir. Der mich nicht so geschätzt hat und ich ihn auch nicht. Und ausgerechnet in Literaturgeschichte und der mir in der letzten Stunde vor der Prüfung gesagt hat, ja, Herr Seenbinder, wir sehen uns ja auch nächstes Jahr wieder. Mhm. Der auch dann im Prüfungsausschuss saß, erfreulicherweise, der sich aber für ihn ungünstigerweise das Parfüm ausgesucht hat, um mich zu löchern. Und das ja. habe ich entsprechend gut gemacht und habe ihn dann glücklicherweise nicht mehr wiedergesehen. Ja. Ja, insofern verbinde ich mit diesem Buch sehr viel Positives.
Das kann ich gut verstehen. Ja, da sind ja jetzt schon ein paar gute Stichwörter gefallen. Also die Liste, die du erwähnt hast, deutet ja schon fast auch ein bisschen auf das heutige Hauptthema hin. Oder, aber ich möchte dich nicht abwürgen.
Nee, lass uns reinspringen.
Ja, okay. Ja. Ja, Klassiker haben wir jetzt erwähnt.
Genau, was ist das überhaupt? Wie definiert man Klassiker? Gibt es da eine Definition?
Genau, das müssen wir erstmal definieren, denn wir haben jetzt ja schon wild den Bogen gespannt. Wir haben von den Reklamheftchen gesprochen. Was wir heute nicht besprechen wollen, ist die Epoche der Klassik, also die Weimarer Klassik. Das besprechen wir nicht. Wir wollen heute vielleicht mal darüber reden, entstehend aus dem Gedanken, dass doch die Schule sehr häufig dafür verantwortlich ist, dass man einfach bestimmte Genres und Zeiten einfach nie wieder anfasst, einfach nur, weil man es in der Schule durchnehmen musste. Und dass man da halt bestimmte Bücher auf ewig hasst und nie wieder nach ihnen greift. Und wir wollen einfach mal darüber reden, welche Bücher sind es wert, gelesen zu werden, auch wenn sie alt sind, auch wenn man sie vielleicht Klassiker nennt und eben kurz definieren, was ein Klassiker eigentlich genau ist. Ja, also...
Ist gar nicht so einfach
zu definieren. Ich würde sagen, ein Buch, das alt ist, also das lange schon bekannt ist, das seine jeweilige Epoche aber schon verlassen hat. Das also in einem bestimmten Zeitraum erschienen ist, in einer bestimmten Zeit-Epoche eben, auch für diese Epoche steht, aber trotzdem immer noch jetzt bekannt ist. Das wäre aus meiner Sicht ein Kriterium. Und das ist das Thema... zeitlos ist, finde ich. Und
oder ja, zeitlos, aber zumindest ein Abbild der Zeit liefert.
Ja,
oder?
Okay.
Also das finde ich.
Ja, oder andersrum gesagt, dass es heute auch immer noch interessant ist, das Thema.
Das meine ich, ja, genau.
Also okay,
dass man, was weiß ich, man weiß, das Buch ist 1950 erschienen und es spiegelt halt die Zeit wider.
So, genau, ne? Und dass eine bestimmte Buchgattung durch dieses Buch geprägt wird. Man merkt schon, also da gibt es eine Menge Definitionen
ja.
und da haben wir dann festgestellt, worauf haben wir uns jetzt heute hier eingelassen. Ne? Also es gibt auch den Genre-Klassiker zum Beispiel, das wäre dann einfach ein typischer Vertreter eines bestimmten Genres. Herr der Ringe oder irgendein Krimi von Agatha Christie ist auch ein Genre-Klassiker.
Ja,
ja und dieses Durcheinander, hätte ich jetzt fast gesagt, oder diese etwas verschiedenartigen Interpretationsmöglichkeiten wollten wir heute mal ein bisschen besprechen. Es wird aber nicht zu theoretisch. Wir gehen einfach so an die Sache ran, dass wir grundsätzlich denken, es lohnt sich, darüber zu reden, weil es unglaublich viele tolle Bücher da zu entdecken gibt und man einfach mal ein bisschen die Hemmung verlieren sollte, auch ab und zu mal einfach eins von diesen Büchern zu lesen.
Ja.
Also ein Begriff, der mit dem Klassiker oder mit Klassikern in Zusammenhang steht, ist das Wort Kanon.
Genau.
Und das passt ja auf das, was du eben erwähnt hast mit deiner Prüfungsliste.
Richtig, das ist ja auch eine Art Kanon. Ja.
Genau, das ist auch schon eine der ursprünglichen Definitionen eines Kanons, dass eben alle Leute auf dem gleichen Stand sind, dass man, wenn man etwas abfragt oder bei Prüfungen eben voraussetzen kann, dass diese Bücher bekannt sind. Und dann gab es eben halt besonders in Deutschland, würde ich sagen, im Land der Dichter und Denker, vielleicht auch dieses Bedürfnis nach Vorgabe, nach Liste, ne? Dass man einfach gesagt bekommt, was ist denn gut, was muss ich denn lesen. Und damals, oder ich sage jetzt mal vor 70, 80 Jahren oder vielleicht auch vor 50 Jahren, war es sicher noch einfacher, einen Kanon unter das Volk zu bringen als heute.
Ja, mit Sicherheit. Heute gibt es auch nicht mehr den Kanon.
Richtig. Also ich habe tatsächlich festgestellt, wie viele es davon gibt.
Ja, genau.
Ne, und eben jener besagte Marcel Reich-Ranicki hat halt auch zu seinen Zeiten ein Kanon in Buchform veröffentlicht. Er hat die 30 besten Romane, die besten Geschichten, Kurzgeschichten, die besten Gedichte immer auch in solchen Sammelschubern rausgegeben. Und da war er die Instanz. Er hat dann eben festgelegt, diese 30 Bücher sind die besten Romane und ich sag euch warum.
Mhm. Und, wobei das ja immer auch, ja, es bleibt ja trotzdem subjektiv.
Richtig,
also, ja. Ne?
Genau. Dann ist die in den 80er Jahren von der Zeit auch ein Buch herausgegeben worden, die Zeitbibliothek der 100 Klassiker. Auch das war damals eine Riesenwellen geschlagen, weil da gab es dann Diskussionen auch, ist das jetzt wirklich ein Kanon oder nicht? Mhm. Und ist das jetzt verbindlich oder nicht? Müssen wir das jetzt lesen oder nicht? Und wenn man heutzutage schaut, gibt es von fast jeder Tageszeitung oder von jeder Zeitung einen eigenen Kanon. Also ja. Man findet den Zeitkanon, man findet den Kanon des Spiegel und der Süddeutschen Zeitung und alle möglichen Online-Plattformen bringen mittlerweile einen eigenen raus. Und aber was dahinter steckt, ist eben Orientierung bieten, würde ich sagen.
Ja. Ja, oder auch nur in Anführungszeichen Anregung. Also, wie gesagt, ich finde, es gibt nicht den Kanon, kann es auch gar nicht geben, weil es einfach immer subjektiv ist, was man gut findet. Ne, wir hatten das in der vorletzten Folge, da haben wir über, hatte ich als bestes Buch aller Zeiten die Millennium-Trilogie von Stieg Larsson. Da hatten wir es auch, dass die drei Bände, die er selber geschrieben hat, sind handwerklich gar nicht so gut, also richtig, was das Schriftstellerische angeht, sind aber trotzdem viel besser als die von David Lagercrantz, handwerklich astreine Fortsetzung. Mhm. Der dann halt, ja, irgendwas fehlt.
Das ist die Seele, sage ich jetzt mal so.
Ja. Insofern ist es immer sehr schwer, auch von jemandem wie Reich-Ranicki mit dem ganzen umfassenden Literaturwissen zu definieren, so, das sind jetzt die Bücher, die ihr lesen müsst.
Ja, er versucht es also, natürlich. Ne? Er nennt Kriterien und Begründungen.
Das ist auch völlig in Ordnung. Ist aus seiner Sicht auch, kann man das ja so definieren. Aber es gibt halt keine allgemeingültige Definition von, das muss man gelesen haben, sage ich jetzt mal so.
Ja, aber richtig. Aber wenn jetzt so ein junger Mensch in die Buchhandlung kommt oder sagt, ich möchte mal mich ein bisschen, ich interessiere mich für Klassiker. Das ist ja auch die Frage, über welche Bücher wir jetzt hier reden. Ne? Mhm. Denn Reich-Ranicki würde wahrscheinlich über solche Leute wie Thomas Mann, Kafka und auch Goethe, Schiller und Konsorten sprechen. Und das sind eben halt jene berüchtigten Autoren, mit denen man in der Schule gequält wird. Sagen wir jetzt mal Wilhelm Tell oder Goethes Geschichten. Und da fällt es, glaube ich, schwer, jemanden zu überzeugen, das zu lesen, ne? Oder? Was für Gründe kommen dann?
Okay, aber in deinem Beispiel kommt ja jemand und will Klassiker lesen.
Ja.
Oder habe ich das falsch verstanden?
Ja gut, aber man kann ja den Begriff Klassiker dann auch vielleicht ein bisschen ausdehnen. Ne? Aber zu was würdest du dann greifen?
wenn jemand mit dem allgemeinen Begriff Klassiker auf mich zukommt,
müsste das erst mal nachhaken. Ne?
Genau, dann würde ich erstmal, das würde ich erstmal versuchen einzugrenzen, weil der Begriff halt, wie wir jetzt gerade selber merken, lässt sich gar nicht so leicht definieren. Also was soll es sein? Soll es, was weiß ich, ein Krimi sein? Soll es ein Gesellschaftsroman sein? Mhm. Ne? Das ist dann ja die Frage, die man erstmal erörtern muss, denke ich.
Ja, also ich bin vielleicht jetzt ein bisschen vom Thema abgekommen. Letzten Endes, die meisten Leute haben wahrscheinlich Vorbehalte, weil die Sprache alt ist, würde ich sagen, oder angestaubt rüberkommt oder.
Ja, gut, ja, klar, das ist natürlich so. Man hat vor, was weiß ich, vor 80 Jahren anders gesprochen, anders geschrieben als jetzt. Aber das kann ja auch, oder nicht kann, sondern ich finde, das ist ja gerade ein großer Punkt bei so Klassik oder alten Büchern, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, dass sie ihre Zeit eben transportieren. Und dazu gehört ja auch die Sprache und die Entwicklung der Sprache im Zweifelsfall auch.
Genau.
Insofern ja, das mag, wenn man es negativ formuliert, ist das verstaubte Sprache. Aber auf der anderen Seite ist es eben, ja, Zeitgeschichte.
Ja, dann lass uns doch mal ein paar Gründe suchen oder sammeln, die dafür sprechen, vielleicht einfach mal zum Klassiker zu greifen.
Ja, ne? Genau. Ja, den historischen Bezug hatten wir ja schon.
Genau. Ne, das heißt ja auch, dass die Bücher, also so verstehe ich das, die Bücher, dass die in der Zeit, in der sie geschrieben wurden, halt natürlich dann auch diese Zeit abbilden. Und man dann eben erfährt, wie haben die Leute gelebt, was haben sie gegessen und getrunken, wie haben sie sich fortbewegt, was hatten sie für Kleidung an, wie waren die gesellschaftlichen Gepflogenheiten und so weiter. Und das kann man viel schöner in einem Roman nachlesen. Ich sage jetzt mal, wie es in Russland war bei Tolstoi, auch wenn es ein Riesenschwarte ist, als nur im Geschichtsunterricht.
Ja. Ja. Ja, lebendiger vor allem, ne?
Richtig.
Da pockt man nicht nur Daten, sondern es wird eben eine Geschichte erzählt. Ja,
ja, also man kriegt doch schon gute Einblicke in andere Epochen und vielleicht auch über historisch wichtige Ereignisse, über die ja dann oft auch Romane geschrieben worden sind. Ja, das wäre ein Punkt. Was fällt uns noch ein?
Ganz profan gesagt, um ein spannendes Buch zu lesen.
Genau.
Das kann ja, ja, das eine schließt das andere ja nicht aus. Auch Klassiker können ja spannend sein. Da fällt dir, weiß ich so, direkt was ein?
Ja, ich denke immer wieder sofort an die Schatzinsel.
Genau, das dachte ich mir, weil du da öfter mal drauf zurückkommst als Referenz.
Eines meiner absoluten Lieblingsbücher. Wundert mich eigentlich, warum ich es noch nicht in der
Rubrik hatte. Das dachte ich auch gerade. Warum kam das denn noch nicht vor?
Ja, nächstes Mal. Genau, also tatsächlich das, was man heute unter Spannung versteht oder unter Abenteuergeschichten, das ist ja im Prinzip zeitlos. Das sind ja Dinge, die das Schema oder die Grundideen sind ja seit ewigen Zeiten, auch im Kino jetzt, also es ist eigentlich im Prinzip immer das Gleiche. Und wenn man dann sich auf Spurensuche begibt, wann haben denn die Leute da das erste Mal das so formuliert oder wann gab es denn so den ersten klassischen Abenteuerroman, dann finde ich das sehr spannend, wenn man zum Beispiel das dann bei solchen Leuten nachlesen kann. Ne? Oder wenn man zum Beispiel sagt, der Graf von Monte Cristo ist im Prinzip die Geschichte einer großen Racheaktion. Ne? Mhm. Und nicht umsonst sind diese Bücher ja auch so häufig verfilmt worden, weil sie eben elementare Geschichten erzählen. Und das ist richtig. Also diese Romane sind tatsächlich zeitlos gut, was die Spannung und die Abenteuergeschichten angeht. Oder Jules Verne können wir dann nennen, in 80
Unbedingt.
Tagen um die Welt.
Ja.
Ne? Und selbst Dracula habe ich vor kurzem noch gelesen von Bram Stoker. Unglaublich spannend. Da kann der Vampir bei Bella und Edward
ja, der hatte aber zielgruppenmäßig auch eine andere Ausrichtung.
das mag sein, ja. Ja, also das sind dann in diesem Fall eben Genre-Klassiker.
Ja.
Würde ich sagen, also zumindest Dracula und die anderen Sachen, Abenteuergeschichten.
Definitiv, also Jules Verne als Abenteuergeschichte ist definitiv, also hat mich total geprägt. Was mir dabei gerade noch einfällt, so mein erster Kontakt mit so Klassikern war tatsächlich, also Jules Verne, 20.000 Meilen unter dem Meer und Lederstrumpf.
Ah ja, Cooper, Fenimore Cooper.
Ja, habe ich als Kind Das klingt jetzt, meine Güte, bin ich alt. Habe ich als Kind als auf Schallplatte gehört. Die Hörspiele und so. Also das war ja wahnsinnig gut auch,
ja,
auch erzählt. Aber wie gesagt, ich finde das so faszinierend an so klassischen, auch so Abenteuergeschichten und oder ein bisschen allgemeiner sogar an klassischen Geschichten, wie sehr die auf die Popkultur, also auch in die Moderne ausstrahlen. Also wenn man sich mal anguckt, wie oft das Motiv von Romeo und Julia, egal ob in Buch oder Film oder sonst wo, verwendet wurde. Das ist ja unzählbar.
Ja.
Also, oder so Sachen wie die griechische Sagen oder Klassiker, Troja, die ganze Geschichte da drumherum, Odysseus.
Richtig.
Ja. Findet man in allen möglichen Buchreihen. Percy Jackson hier mal als aktuelle Jugendbuchreihe genannt und so.
Genau. Und wo wir gerade bei Bella und Edward waren, auch da gibt es ja einen Zusammenhang, der uns mehr oder weniger aufgefallen ist zufällig, denn wir haben es natürlich beide gar nicht gelesen. wir wissen das nur vom Hörensagen. Aber,
woher weißt du das?
Ja, Kollegin. es gibt wohl in Bezug zu dem Buch Sturmhöhe von der Emily Brontë, was in der Buchreihe von der Stephanie Meyer, wir reden hier von den Biss-Büchern, wenn wir Bella und Edward sagen, das vielleicht einmal der Vollständigkeit halber. Und das kommt halt in diesen Büchern vor. Ne? Das, ich weiß nicht, ob es jetzt Bella ist oder eine andere Person, auf jeden Fall ist wohl das Buch Sturmhöhe sehr wichtig. Und wir haben damals im Laden auch tatsächlich festgestellt, dass plötzlich jetzt aus der Leserschaft dieser Bücher die Nachfrage nach diesem Buch auf einmal kam. Plötzlich wurde nach Sturmhöhe gefragt. Und die ersten zwei Male haben wir uns noch angeguckt, ist das Schullektüre? Junge Dame, ich sage jetzt mal, irgendwo zwischen 18 und 23 fragt nach Sturmhöhe. Das ist jetzt, kommt nicht so häufig vor. Und dann konnten wir das irgendwann rauskriegen, woran es lag. Und da gibt es den direkten Zusammenhang, dass durch diese, wie du gerade so schön sagtest, popkulturellen Ereignisse wie diese Bissbücher auch einmal wieder ein Verlangen nach Klassikern entstanden ist. Woran liegt es? Wahrscheinlich am Thema, um das es da geht. Liebe.
Ja, definitiv.
Ne, also, elementare Themen.
Das sind aber ja eh die Sachen, die immer wieder, also sowohl in Klassikern als auch im Modernen, die großen Themen. Also Liebe, Krieg,
genau.
Gier,
so, das ja, sind die Sachen. Richtig, die elementaren Themen, die vielleicht noch einen weiteren Grund bilden, sich mit solchen Büchern zu beschäftigen, um einfach mal zu sehen, wann wurde das schon mal in welcher Art von wem groß behandelt. Jane Austen ist da auch eine, die auch zahlreiche Verfilmungen erlebt hat und immer wieder, wenn ein neuer Jane Austen-Film ins Kino kommt, steigt prompt die Nachfrage nach allen Büchern von ihr. Die ist also auch ich sage jetzt mal etwas respektlos, nicht tot zu kriegen. Die Bücher gehen immer noch gut. Das sind dann eben so die bekannten Klassiker. Genau, und da geht es um Liebe und das ist zeitlos und immer noch interessant.
Ja, jetzt könnte man aber ja trotzdem sagen, als jemand, der gerne sowas lesen will oder sagen wir allgemeiner, der was Interessantes lesen will, warum soll ich denn jetzt zu so einem Klassiker greifen? Denn es kommt ja sehr darauf an, warum will ich eigentlich lesen? Also ich sag mal, wenn ich jetzt abends vorm Schlafen gehen im Bett noch irgendwas lesen will, dann ist es ja wahrscheinlich tatsächlich nicht die richtige Wahl, zu einem Klassiker zu greifen, sondern da will man irgendwie was Leichtes, liest 10 Seiten, schläft ein und dann kann man nächsten Tag weitermachen. An Klassikern ist aber ja der Vorteil, sage ich mal, wenn man sich darauf einlässt, dass man was mitnimmt. Also ich will jetzt niemandem, der Biss gelesen hat, zu nahe treten. Aber wo wir das jetzt gerade mal als Beispiel haben, ich will da nicht drauf rumhaken, aber wenn man die Biss-Bücher gelesen hat, dann die sind bestimmt unterhaltsam, wenn man das mag und so und Liebesgeschichte und wahrscheinlich auch irgendwie spannend, alles gut und schön, aber dann liest man das und dann war es das so. Dann ist man gut unterhalten worden, was ja nichts Schlechtes ist. Also ich will das nicht schlecht machen. Aber wenn man sich jetzt irgendeinen Klassiker, keine Ahnung, bei dem man noch was mitnimmt über die Gesellschaft im, keine Ahnung, 18. Jahrhundert oder so, Geschichtliches noch mitnimmt, dann hat man ja irgendwie was davon. Was man... Es fällt mir schwer, das zu definieren, merkst du, weil ich das
Butter
nicht
bei
so
die Fische, genau. Man könnte sagen, dass man irgendwie liest, um vielleicht seine Persönlichkeit weiterzuentwickeln oder sein Wissen zu erweitern oder um Lesekompetenz zu steigern. All diese Gründe, die dann auch teilweise von der Wissenschaft genannt werden, warum man überhaupt lesen soll. Ne?
Ja.
Aber ich finde ja, was du eben sagtest, jeder hat letzten Endes andere Kriterien für Entspannung und Unterhaltung. Ne? Wenn man eben gerade in eine komplett vergangene Zeit abtaucht und vielleicht gerade, weil die Sprache so altmodisch ist und vielleicht entschleunigt das einen auch. Und vielleicht genießt man das zum Abtauchen in völlig andere Welten. Kann auch sein.
Klar, da ist ja jeder unterschiedlich. Ich wollte auch nur sagen, dass das meistens ja bedingt, dass man sich mehr mit dem auseinandersetzt, was man da liest.
Das stimmt.
Also man kann es nicht einfach so weglesen wie irgend so ein Gute-Nacht-Roman, sage ich jetzt mal. Sondern man muss vielleicht mal das Buch beiseite legen und mal irgendwie was nachschlagen. Warum hat der Autor, die Autorin das so oder so beschrieben und was für eine Referenz ist das überhaupt? Keine Ahnung. Also das wollte ich damit nur sagen, dass man
stimmt,
sich darauf mehr einlassen muss. Was ja nicht schlecht ist,
ganz
im Gegenteil.
Wenn man sich was sucht, was einen auch geistig vielleicht fordert.
Genau.
Und das verschafft einem ja vielleicht aber auch ganz tolle Aha-Erlebnisse, wenn man dann den Code geknackt hat, wenn man also rausbekommt, was das Buch jetzt eigentlich letzten Endes für ein Thema hat oder was es eigentlich aussagen wollte und so. Ja. Und dann motiviert einen das vielleicht. Das will
Klar,
ich jetzt nochmal erleben.
Wenn man so Dinge lernt, die man, also ich kann es mal an einem Beispiel, ich habe letztes Jahr ein Buch gelesen, das sicherlich nicht in den Kanon der Klassiker gehört, das aber einfach sehr spannend war. Da ging es um das Manhattan Project, also die Entwicklung der ersten Atombombe und so weiter. War halt einfach nur ein guter Roman und so, oder was heißt nur, aber war ein guter Roman. Und ich habe aber tatsächlich auch was mitgenommen im Sinne von, es ist faszinierend, so Details zu lernen über die, wie ist das Ganze eigentlich entstanden und so. Ne? Insofern, ja, genau, das finde ich auch, es motiviert einen tatsächlich und
hast was gelernt.
Ja, ich versuche so den Begriff, es macht einen schlauer zu umschiffen, weil ich das so wertend finde und so will ich das gar nicht verstanden wissen.
Hast dein Wissen erweitert.
Ja, das klingt netter, ja.
Ja, also mir fällt da jetzt als Beispiel auch noch ein Bezug ein zu einem, eigentlich was jetzt erstmal überraschen mag, zu einem ganz normalen Actionfilm, den ich auch vor kurzem gesehen habe, der hieß The Equalizer. Mit Denzel Washington, also so ein ganz 0815, hast du den auch gesehen?
Mhm, ja.
Thriller, wo ich jetzt gar nicht auf den Film weiter eingehen will, aber eben halt ein klassischer Actionfilm, wo es spätestens ab der Hälfte eigentlich nur noch geballert und geschlagen wird. Aber da ging es halt um einen Mann, der wohl früher bei der CIA war und auch super gut ausgebildet ist und jetzt aber seine Tage oder seine Abende vielmehr in einem Diner verbringt und immer still in der Ecke sitzt und liest und eine junge Frau dann beobachtet und ihr dann später zu Hilfe eilt und so. Und die Bücher, die er da liest, die gehören wohl tatsächlich auf eine Liste der 100 Bücher, die man gelesen haben sollte. Und das ist dann in dem Film irgendwie so witzig, dass er dann als gereifte Persönlichkeit gezeigt wird, die ja jetzt was für seine Bildung tut und dann jetzt der Reihe nach, ich glaube Hemingway war es, der alte Mann und das Meer, liest.
Stimmt,
und, das kriegt man jetzt auch gar nicht so mit, aber eben, da wird also tatsächlich eine Liste abgearbeitet. Ne? Da wird also tatsächlich der Plan gemacht, ich will jetzt einfach mal ein paar Klassiker lesen und schlecht finde ich die Idee nicht.
Nee, um Gottes Willen. Ich müsste dann nicht das Leben führen, das er danach führt. So. Aber grundsätzlich ist das eine gute Idee, das stimmt schon.
Ja, wenn man das also vorhat, wir wären bereit.
Ja. Na? Was ich mich frage, oder nee, anders, was ich dich frage, hast du Bücher, wo du meinst, die werden mal Klassiker? Also ich sag mal aus den letzten Jahren, aus den letzten Jahren ist wahrscheinlich schwierig. Wobei das eine schwierige Frage ist, also wenn du keine
Total.
Antwort hast,
gemein.
Ich sag mal aus diesem Jahrtausend.
Ja, das ist vielleicht eine gute Grund, Ja, das ist ja eigentlich eine sehr spannende Frage auch. Ne? Wir sind ja quasi live dabei und wissen es noch nicht genau, welches Buch denn, weil sich daraus zum Klassiker entwickeln wird. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich zum Beispiel Chick damals gelesen habe, als es ganz direkt neu rauskam. Und jetzt ist es immer noch, in diesen Wochen wieder auf der Bestsellerliste, weil es Schullektüre ist, ja, und weil es auch eines der meistgespielten Theaterstücke in Deutschland ist. Und das würde ich zum Beispiel als einen Klassiker schon bezeichnen. Mhm. Ne? Würde ich sagen, der letzten 20 Jahre, da käme man wahrscheinlich an Chick nicht vorbei.
Ja, das stimmt, da sind die Chancen gut, dass das die Zeiten überdauert. Das ist wahr.
Ansonsten schwierig. Also
ich könnte auch mal überlegen. Sicher also, nicht zu beantworten, das ist ja klar.
Aber Daniel Killmann fällt mir ein, die Vermessung der Welt, hatte das Zeug damals als Phänomen, wurde das beworben und hat die Karriere von Daniel Killmann auf jeden Fall angeschoben. Ja. Dann fällt mir vielleicht sogar auch jetzt ein Juli C. Unterleuten, würde ich auch sagen, dass das schon Klassiker sind. Das sind jetzt die Deutschen. Jonathan Franzen, die Korrekturen, würde ich sagen, wird sicherlich bleiben. Aber das ist ja eben das Interessante. Ne? Das kann ja auch völlig nach hinten losgehen. Das weiß keiner.
Klar. Ja, das ist klar. Ne?
Jedenfalls jetzt noch nicht. Also die Ferrante-Bücher, Elena Ferrante, diese neapolitanische Geschichte, meine geniale Freundin, das wurde quasi im Vorfeld schon zum Klassiker erklärt von allen möglichen Journalisten und vom Verlag. Und ob es jetzt tatsächlich einer wird, ist eine gute Frage.
Ja.
Aber wir sind ja tatsächlich im Buchhandel live dabei und das macht auch unglaublich Spaß.
Allerdings.
Ja, und das wäre ja etwas, was wir so als, ich nenne das mal einen Fachbegriff, diese Bücher wären dann ja bei uns Backlist. Ne? Mhm. Das sind also Titel, die nicht
Longseller, um einen anderen Fachbegriff reinzuwerfen.
Genau.
Und also um es kurz zu erklären, ja, halt Bücher, die zwar nicht mehr neu sind, die wir aber eigentlich immer am Lager haben.
Genau, ne? Und ein paar Klassiker haben wir durchaus eigentlich auch immer am Lager.
Ja.
Denn es ist tatsächlich so, dass das so tot nicht ist. Ne? Es gibt so viele Verlage, die in ihren Programmen immer Klassiker im Angebot haben. Hansa bringt jedes halbe Jahr eine schöne neue Ausgabe raus von irgendwelchen Klassikern.
Es gibt immer mal wieder Jubiläen oder 1984.
Genau, Neuübersetzungen oder Erweiterungen. Robinson Crusoe ist vor einigen Jahren im Mare Verlag neu erschienen, erstmals ungekürzt und solche Dinge. Ne? Oder der Manesse Verlag existiert quasi nur aufgrund von Klassikern und kann damit gut leben.
Ja.
Ne? Also wenn jemand Lust hat, mal einen Klassiker zu lesen, die Auswahl ist groß und wir würden auch hilfreich zur Seite stehen.
Man könnte fast sagen, wir machen das beruflich. Ja.
Genau.
Mhm. Nochmal zurück, was mir gerade noch eingefallen ist bei dieser Frage nach den, dass das so schwer ist zu beantworten, was Klassiker wird. Also mal abgesehen davon, dass man es natürlich aus unserer Perspektive nie sagen kann, was in 100 Jahren noch relevant ist.
Mhm.
Aber hat denn, meinst du, dass so gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich Literatur noch die Relevanz hat, die sie mal hatte? Das glaube ich nämlich tatsächlich nicht. Also ich will jetzt nicht das Buch schlecht reden, um Gottes Willen, aber ich meine damit einfach, dass so die Ausdrucksform sich nicht mehr, so wie sie das mal tat, aufs Buch beschränkt hauptsächlich, sondern dass so, so kulturelle Ausdrucksformen ganz viel abgewandert sind für gewisse Gruppen in Musik, sowieso Filme, okay, Serien und so weiter. Und das führt meiner Meinung nach dazu, dass es so den Gesellschaftsroman zwar noch gibt, dass der aber nicht mehr die Gesellschaft als Ganze mitnimmt. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber ganz einfach, wir sind mittlerweile auch 8 Milliarden Menschen.
Ist ein Argument.
Und als Goethe seine Sachen geschrieben hat, waren wir deutlich weniger, glaube ich. Und es gibt so viele mittlerweile, die Gesellschaft ist so aufgegliedert und so differenziert heutzutage, dass das eigentlich auch zwangsläufig so sein muss.
Ja. Ja,
dass es Klassiker gibt.
Und es gibt viel mehr Kanäle.
Genau.
Also,
ja. Was für die eine Gruppe oder Blase oder Milieu oder wie man das nennen soll, das absolute Megabuch ist, kann für andere Gruppen völlig unbekannt sein. Tatsächlich.
Ja, klar, man bleibt ja oft in seiner Bubble, weil man allem halt gar nicht mehr folgen kann. Wie gesagt, es gibt so viele Kanäle, über die man Infos beziehen kann, dass man sich auf seine irgendwie beschränkt.
Ja, und das macht es eben auch so unmöglich, ein allgemeingültigen Kanon zu erstellen. Genau.
Richtig, richtig. Was aber ein Grund mehr ist, um nochmal die Kurve zurückzukriegen, warum man Klassiker lesen sollte, ein Grund mehr ist, Klassiker zu lesen, um einfach auch andere Perspektiven mal einzunehmen oder ja, wahrzunehmen, dass es andere Perspektiven gibt überhaupt.
Feminismus, Gleichberechtigung, der ganze Themenkomplex, unglaublich wichtig heute und wichtiger denn je und auch schon wichtig gewesen bei Effie Briest, sag ich jetzt mal.
Ja.
Oder bei Madame Bovary von Flaubert. Und das lohnt sich sicher, da auch mal reinzugucken, um da zu sehen, wie ging das damals los. Ja. Und das stimmt schon. Also man kann eigentlich für Entwicklung und gesellschaftliche Entwicklung, die heute stattfinden, immer auch die Wurzeln oder den Anfang in irgendwelchen klassischen Texten finden.
Ja. Ja, also ich glaube, wir haben einen ganzen Haufen Argumente gefunden.
Ich habe jetzt richtig Lust, einen Klassiker zu lesen.
Ja, dann mach das doch.
Welchen nehme ich denn?
Ja. Du willst sagen, wir müssen zum Ende kommen, oder?
Also ich glaube, wir könnten bestimmt noch locker noch mal die Länge einer Folge damit füllen, aber wir wollen ja auch nicht langweilen.
Das tun wir nicht, keine Sorge.
Also vielleicht haben wir jetzt ein bisschen Lust darauf gemacht, dass das vielleicht gar nicht so schlimm ist, wenn man mal ein altes Buch liest. Ja, und ja. Es gibt so viele tolle Titel. Wir waren sogar, ich sag's erst mal, ich plaudere aus dem Nähkästchen, wir waren kurz davor zu überlegen, ob wir denn nicht einfach mal einen eigenen Kanon erstellen, indem wir einfach jetzt mal ganz selbstbewusst sagen, wir suchen hier 20 oder 30 Bücher raus und hängen die dann an die Folge an. Da könnt ihr da mal reinschauen, ob was Passendes für euch dabei ist. Aber dann ist uns aufgefallen, dass wir ja im Grunde genommen mit der Rubrik Die besten Bücher aller Zeiten sehr viel davon schon abgedeckt haben.
Ja. Da kann man sicher drüber streiten bei einigen Büchern, ob das Klassiker
wäre. Ob die
Rodman-Biografie unbedingt zu den unsterblichen Klassikern gehören muss. Aber es, wie gesagt, das ist ja immer subjektiv, woran man so Spaß und Freude
hat. Ausreißer gibt es ja immer, aber ich muss mal ein bisschen rascheln hier. Aber ich habe mir nochmal angeguckt, was wir da alles schon drin hatten. Entschuldigung, es raschelt. Also wir hatten drin Huckleberry Finn, wir hatten drin Effie Briest. Die Buddenbrooks hatten wir drin, Wer die Nachtigall stört, Sturmhöhe sogar auch hatten wir drin, Frau Kampf.
Schöne neue Welt.
Schöne neue Welt hatten wir drin, Name der Rose von Umberto Eco, ne, würde ich auch zum Beispiel als Klassiker bezeichnen, ja. Oder Die unendliche Geschichte von Michael Ende. Also da sind viele tolle Bücher schon drin und das ist nur ein Teil jetzt von dem, was wir gemacht haben und eher so zufällig. Ne? Das stimmt, heißt ja. Also, man könnte ja vielleicht sagen, dass in unserem Podcast, in dieser Rubrik, nach und nach unser eigener Kanon entsteht.
Genau. Ja. Ja, da kann man sich dann auch rauspicken, was einem gefällt.
Genau.
Und was nicht. Das lässt man halt, lässt man beiseite. Und wer noch mehr Anregungen braucht, wie gesagt, es ist unser Job. Wir beraten gerne und wir finden bestimmt noch mehr. Ich hätte, es sei denn, du möchtest noch was sagen, ich hätte ein Schlusswort.
Sag ruhig.
Dankeschön. wie gesagt, es gibt viele gute Gründe, Klassiker zu lesen, auch wenn das vielleicht mit mehr geistiger Arbeit verbunden ist. Was mir wichtig ist, einfach zu sagen, ist, dass es wird oftmals in den Feuilletons oder so, so eine Wertung vorgenommen. Und das ist es, was mir nicht gefällt. Ich finde, es ist nicht wertvoller, einen Klassiker zu lesen oder ein anspruchsvolleres Buch, sage ich jetzt mal, als was Triviales. Nee, der Begriff trivial ist eigentlich schon wertend.
Stimmt.
Als was einfach. Also ich sag mal,
man muss sich nicht schämen, wenn man einfach nur zur Unterhaltung
liest. Nee, genau. Daran ist überhaupt nichts Schlechtes. Ganz im Gegenteil. Hauptsache, man liest. Lesen macht auf jeden Fall schlauer. Insofern, ja, das war mir wichtig, das am Schluss nochmal zu sagen. Am Ende ist es immer alles subjektiv. Und auch wenn irgendein angeblich kompetenter Literaturkritiker irgendwelche Romane in Mülltonnen schmeißt, heißt das ja nicht, dass sie schlecht sind, sondern sie sind aus seiner Sicht schlecht. Bei Literatur oder allgemein bei Kunst. Wir hatten ja auch schon mal Dissensen, was Musik angeht, vor kurzem. Am Ende ist das immer alles subjektiv. Und was der eine doof findet, findet der andere gut und umgekehrt. Und daran ist auch nichts verkehrt. Ja, Punkt.
Ein sehr schönes Schlusswort.
Oder?
Ja, inhaltlich sehr ähnlich dem von Herrn Christian Huber in unserer Folge, wenn du dich erinnerst.
Stimmt.
Hattest ihn ja gefragt, welches Buch sollte jeder lesen? Und hat er ja gesagt, ist es, glaube ich, egal, Hauptsache man liest.
Ja. Ja. Kannst mal sehen, was das für ein schlauer Mann ist.
Sehr schön. Ja, das, was jetzt kommt, hatten wir schon länger nicht mehr.
Ich kann es kaum erwarten.
Genau, vielleicht erstens, weil wir eine lange Winterpause hatten, aber ja.
Und wir lange nichts mehr hatten, worauf wir uns freuen konnten.
Worauf freust du dich denn?
Ich musste tatsächlich ein bisschen überlegen und dann fiel es mir immer wie Schuppen von den Augen. Man muss sagen, wir nehmen jetzt ein bisschen vorher auf, also bevor dieser Podcast erscheint. Darum ist da noch ein bisschen Spekulation dabei, aber... Ich hoffe einfach mal, dass es so kommt, wie ich mir das vorstelle. Es ist nämlich jetzt kurz vor Ende der regulären Saison in der Basketball-Bundesliga.
Ich hatte keine Ahnung, was jetzt kommt.
Ja, mal wieder Basketball. Ich bin ja Basketball-Fan, vor allem Fan der EWE Baskets Oldenburg, habe da eine Dauerkarte und diese Saison war eher schwierig, um das mal vorsichtig zu formulieren. Ich denke aber, wir haben gerade so den Abstieg vermieden. Mhm. Und wie gesagt, wenn dieser Podcast erscheint, am gleichen Abend sogar, ist das vorletzte Saisonspiel, das letzte Heimspiel der Saison. Du merkst, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Mhm. Und das ist gleichzeitig das letzte Spiel von Ricky Paulding. Ricky Paulding ist eine absolute Legende in Oldenburg. Ist seit 11 oder 12 Jahren, weiß ich nicht, ich meine, es sind 11 Jahre in Oldenburg, spielt da. Das ist beim Basketball absolut ungewöhnlich, da die Spieler da sehr viel weniger verdienen als im Fußball und deshalb die guten Spieler schnell dem Ruf des Geldes folgen. Und Deutschland ist halt Basketball-Entwicklungsland. Insofern wird hier relativ wenig gezahlt im Gegensatz zu Südeuropa oder gar den USA.
Und auf dem Rückweg vom Spiel willst du dann die Folge hören,
richtig? Ja, das ist mein absolutes Highlight. Nein, und das ist dann sozusagen das Abschiedsspiel von Ricky Paulding.
Ah, okay.
Das ist das, worauf ich mich eigentlich, ich kann es kaum erwarten, ist natürlich nicht richtig, weil schöner wäre, wenn er noch viel länger spielen würde. Er ist aber inzwischen auch schon 39, was für ein Basketball-Profi oder allgemein für einen Profisportler natürlich fast schon, ja genau, ein biblisches Alter ist. Aber das wird ein sehr emotionaler Moment werden.
Das glaube ich
sogar. Das weiß ich jetzt schon. Ja. Und insofern irgendwo, ja, mit einem weinenden Auge, aber ich freue mich auch sehr darauf. So, weit ausgeholt, aber jetzt.
Mit ein bisschen Wehmut auch
wieder. Ja, mit ein bisschen Wehmut, auf jeden Fall.
Ja, das ist doch schön. Und ist das wieder tatsächlich auch mit Live-Publikum dann jetzt?
Ja.
Ja, okay, gut. Boah, das können wir sogar wohl vorstellen, dass das interessant ist.
Ja, cool. Noch gibt's Karten.
Ja, mal sehen. Ich freue mich auf einen Film. Tut mir leid, ich freue mich nur auf den Film. Ich habe jetzt den Trailer gesehen von Der Gesang der Flusskrebse. Mhm. Und dieses Buch begleitet uns jetzt ja auch schon ein paar Jahre und ich bin da sehr begeistert. Und nicht nur ich, sondern auch noch mehrere Kollegen im Haus. Es ist ein grandioser Roman aus dem Jahr 2019. Der ist jetzt verfilmt worden. Und als ich diesen Trailer gesehen habe und den ersten Satz, also im Original, The Global Phenomenon, da habe ich gedacht, wow, endlich mal wieder eine Buchverfilmung, die weltweit von den Leuten gesehen wird. Da sind das so tolle Bilder und die haben das so gut eingefangen und die Hauptdarstellerin ist fantastisch, was ich in den 2 Minuten gesehen habe. Der wird erst im August anlaufen. Wir haben schon drüber gesprochen, ob wir da nicht vielleicht komplett als Firma hingehen.
Ach echt?
Hast du noch gar nicht gehört?
Nö. Ne?
Das wäre eine Idee. Also darauf freue ich mich wirklich, weil ich habe lange nicht mehr einen Vorfilm von irgendeinem Kinofilm gesehen, wo ich so angefixt war, dass ich da jetzt sofort rein wollte. Das stimmt einfach alles. Also die Musik und die ganze Szenerie, das ist ja so ein Beginn der 70er Jahre angesiedelt und ich fand es auch toll, lauter unbekannte Gesichter, also kein Topstar, der den Film trägt. dann ist es ja doch meistens nur ein ich sag jetzt mal, ein Brad Pitt-Film oder ein Julia Roberts-Film, wenn es die Hauptrolle von einer dieser Personen gespielt wird. Ich kannte keinen von denen und umso gespannter bin ich darauf und freue mich da, im August reinzugehen.
Ja,
das mindestens einmal.
Den Trailer habe ich auch gesehen, fand ich auch, also ich war nicht so geflasht wie du, aber ich habe das Buch auch nicht gelesen.
Ja, daran magst du.
Ja, aber doch, der sieht sehr gut aus, ja, das stimmt. Und ja, ich gehe da wohl mit rein.
Ja, schön.
Aber wenn ihr das eh schon beschlossen habt, dann
ist gut. Ja, das ist noch nicht zu Ende gedacht, aber es wäre doch mal was. Ne? August und ja, tolles Buch.
Ja, gut. Dann biegen wir langsam auf die Zielgerade ein. Mhm. Ja, zum Schluss nochmal der Hinweis, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr uns Anregungen geben wollt, lasst uns eine Nachricht da in den sozialen Medien. Wir sind bei Instagram vertreten, auch mit einem eigenen Channel für den Podcast. Buchfrequenz 1865 heißt der, völlig überraschenderweise. Ja, schickt uns eine E-Mail, podcast@icing.de, oder kommt vorbei und quatscht mit uns. Wir sind hier und freuen uns auf euch.
Auf jeden Fall.
Und, YouTube habe ich noch vergessen. Wir sind natürlich auch auf YouTube vertreten. Also auch da könnt ihr uns finden. Alles Mögliche. und natürlich auch auf Spotify. Unter anderem mit einer Playlist, Radio Icing, wo wir so unsere Lieblingslieder, sage ich mal, oder allgemein Musiktipps, immer noch am Schluss geben. Und dazu kommen wir jetzt.
Ja. Ich habe mitgebracht von Lou Reed das Stück Dirty Boulevard. Das habe ich jetzt seit ewigen Zeit mal wieder gehört. Ich glaube, es hat tatsächlich auch mit der Frage zu tun. Das ist heute die Folge mit den Referenzen. Wir haben in der Christian Huber-Folge über Musik gesprochen und darüber, wo ich denn eigentlich in den 90ern war. Mhm. Und da habe ich festgestellt, da kenne ich wirklich nicht allzu viel Musik. Und dann bin ich aber bei dieser CD gelandet, die ich noch im Regal stehen habe. New York heißt die. Lou Reed muss ich, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Ne? Also,
nö, also fällt mir sofort Perfect Day so ein.
Er hat aber 1989, er hatte eine schlimme Zeit hinter sich, er hatte sich mit allen verworfen, mit Kritikern, mit Plattenfirmen und auch mit den Fans. Er hat ja nur noch Anti-Alben produziert und hatte auch mit Drogen schlimme Zeiten. Und dann hat er 1989 das Album New York rausgebracht, so eine Art Konzeptalbum, wo er seine Hassliebe zu dieser Stadt darstellt. Und in dem Stück Dirty Boulevard erzählt eine Geschichte von einem 9-jährigen Jungen, der zu müde ist zum Betteln, hat 9 Geschwister. Der Vater verprügelt ihn mit einem Kleiderbügel und will ihn auf die Straße jagen zum Betteln. Die Schuhe sind aus Zeitungspapier, die Wände sind aus Pappe, während 2 Straßen weiter gerade voller Glanz die Hollywood-Stars aus den Limousinen steigen. Und er schildert das absolut toll in einer Art Sprechgesang. Und in der letzten Strophe findet dieser Junge dann im Müll ein Buch, ein Zauberbuch. Und er stellt sich vor, dass er eines Tages aus dieser Wohnung fliegt. Und in dem Moment fängt Lou Reed in dem Lied dann an zu singen. Und das fand ich so toll. Und das ist ein super Stück. Ne? Und das ist wirklich eins, was ich sofort wieder jetzt im Ohr hatte, als ich die CD, ja richtig, Dirty Boulevard ist da drauf, genau. Also das habe ich mitgebracht. Ja, und dann gibt es von Dire Straits ein Stück, das heißt Romeo und Juliet. Das passt ja sehr gut zu heute, hast du ja eben auch schon erwähnt eben. Ja. Und ich bringe aber die Version mit von The Killers. Die haben das nämlich gecovert und auch sehr gut, wie ich finde. Brandon okay. Flowers und gut.
Ich wollte gerade sagen, es hat sehr lange gedauert, bis du als großer Dire Straits-Fan ein Dire Straits-Lied auf die Playlist packst, aber es ist doch nicht
heute so weit. Heute ist es passiert, genau. Ja, fast. Aber es ist wirklich eine tolle Version und schlägt ja auch die Brücke zwischen den Generationen, nämlich Brandon Flowers hat ja auch erzählt, dass er ein Riesenfan ist und er aber befürchtet, dass die jungen Leute von heute überhaupt gar nicht mehr wissen, wer das überhaupt war und dann einfach das Stück nochmal sehr schön interpretiert und nachgespielt hat. Also Romeo und Juliet von The Killers und Dirty Boulevard von Lou Reed. Das sind meine beiden Stücke.
Okay. Ich habe eigentlich habe ich 2 Stücke mitgebracht, die so ein bisschen mein Gefühl zur jetzigen oder zu den letzten 2 Jahren so ein bisschen widerspiegeln, die ich auch immer wieder gehört habe, weil, ja, waren ja schon mal melancholische Zeiten dazwischen. Und das sind 2 der absoluten. Also das erste von Pink Floyd, Wish You Were Here.
Oh ja.
Was melancholische Musik angeht, also besser geht eigentlich nicht. Mhm. Wobei Pink Floyd eh eine der größten Bands ever ist, wenn du mich fragst.
Da bin ich voll bei dir.
Das überrascht mich nicht so. Aber Wish You Were Here, also selbst für Pink Floyd nochmal, also ein Wahnsinnsstück einfach. Mhm. Das verbinde ich sehr viele Emotionen mit einfach. Und als zweites von System of a Down, das sagt ihr vielleicht schon weniger.
Ja, doch, sag mir was.
Ah, okay. New Metal Band, Ende der 90er, Anfang der 2000er, eine der New Metal Bands aus Armenien, die ja sehr, sehr politisch auch unterwegs sind und haben auf ihrem letzten Album, das leider, ich glaube, 15 Jahre jetzt auch schon wieder alt ist. Ein ganz tolles Stück, Soldier Side, das ja traurigerweise auch zur Zeit passt. Aber auch ein großartiges Lied ist einfach. Ja.
Vier schöne neue Stücke auf der Playlist. Dann haben wir doch unser Ziel für heute erreicht.
Ich glaube auch. Jetzt können wir gehen und Klassiker lesen.
Genau.
Alles klar. Dann bis in 14 Tagen.
Tschüss.